Herzlich willkommen, a warm welcome zu Magnolia Trees Inspiring Brave Leaders Podcast. Diese Folge wird auf Deutsch, denn ich bin heute mit einem meiner Herzensmenschen zusammen, Stephanie Schorp. Stephanie Schorp ist nicht nur Headhunterin, sie ist Führungskräfte-Wachstumsbegleiterin auf unterschiedlichsten Ebenen. Darüber werden wir sprechen und natürlich auch über ihr Buch Persönlichkeit macht Karriere. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Stephanie.
Danke.
Gerade geshortlistet ist als eins der Top 5 Businessbücher im Jahr 2022. Wir drücken dir die Daumen.
Ja, mach das bis 20. Oktober.
Das machen wir. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen.
Aber die anderen Bücher, die gelistet sind, sind auch gut. Also mal schauen.
Ich hatte Riesenfreude, dein Buch zu lesen und ich freue mich sehr, mit dir ganz breit zu sprechen. Wir haben uns überlegt, wir machen einen Dialog miteinander. Kein Interview, sondern ein Dialog.
Wie es für uns passt.
Genau. Coacherin und Headhunterin und Coacherin und Wachstumsbegleiterin und schauen uns da ganz unterschiedliche Dinge an. Bevor wir das machen, fände ich es schön, wenn du dich selbst ein bisschen mehr vorstellst. Was möchtest du über dich erzählen?
Ja, ich fange mal mit der großen Zahl an, die ja für manche Frauen wirklich einschneidend ist. Ich bin gerade 50 geworden im Juli und habe festgestellt, dass mich gar nicht die Zahl und das Alter so erschreckt, sondern, und da kommen wir sicher auch im Laufe des Gesprächs heute dazu, die Suche nach meinem Sinn. So, da sind wir eigentlich mittendrin. Aber ich mach mal mehr Fakten noch. Also, ich bin Münchnerin. Ich lebe auch wieder in München nach vielen Jahren das woanders sein, in Berlin und Stuttgart und London und Frankfurt bin ich vor einigen Jahren zurückgekehrt in meine Heimat, was ich sehr schön finde. Ich bin Working Mom, wie es so schön heißt. Einer meiner ganz wichtigen Herzensmenschen ist mein Sohn, der ist 14, Gabriel. Dem habe ich übrigens das Buch auch gewidmet. Das sieht man aber kaum, weil der Campus Verlag es so schön versteckt hat, dass man es kaum sieht. Das ist für Gabriel. Ja, du hast mich als Headhunterin vorgestellt. Das ist ein Teil meines Jobs. Da hast du völlig recht. Das sind vor allem die letzten 12 Jahre ganz intensiv. Ich berate aber auch viel in Freud und Leid, sage ich immer so. Weil wenn man Leute begleitet, wenn sie ihren Job wechseln oder in einen neuen Job reinkommen, dann ist das ja nicht immer so einfach. Und da passiert dann auch manchmal so das ein oder andere Unvorhergesehene. Ich habe davor sehr viel oder mache es immer noch und mit großer Leidenschaft sehr viel Persönlichkeitsdiagnostik gemacht. Darüber gibt es ja in dem Buch auch ein bisschen was zu erzählen. Ich werde nachher auch sagen, was ist das? So Persönlichkeitsdiagnostik, das klingt so sehr medizinisch. Ist es vielleicht auch ein bisschen. Und ja, ansonsten, ich habe eine glückliche, quietschfidele Patchwork-Familie, die nicht immer so leicht war, aber mit den Jahren wird es immer besser, sage ich mal. Und genau, und habe eine Firma, die einen Sitz in München hat, aber international arbeitet. Und sich unter anderem, aber auch so das Kernstück auf die Besetzung von Führungspositionen spezialisiert hat. Genau. Und unser Fokus ist aber sehr stark die Persönlichkeit. Also wir wollen eben gucken, dass die richtigen Leute an die, auch für sie richtigen Stellen kommen.
Und ein Teil, den ich wahnsinnig faszinierend finde, über die Türen, die wir schon aufgemacht haben, ist ja die Verbindung, die du schaffst zwischen einer spirituellen Praxis Zen und Führung und auch dein Blick auf das Feld Führung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dazu vielleicht auch noch etwas sagst, weil du leitest ja wirklich Fortbildung und Ausbildung auch für Führungskräfte in dem Bereich.
Ja, mir war immer wichtig, das wirklich zu verbreitern, das Thema Leadership, so wie du es ja auch machst. Ich glaube nicht an den einen, the one and only way, glaube ich gar nicht dran. Genauso wenig wie ich dran glaube, dass die Probleme, die wir heute haben, von einer Qualifikation oder von einer Art Spezies gelöst werden kann, sondern ich glaube wirklich, wir brauchen die Diversität und zwar nicht nur in Gender, sondern eben auch in Mindsets, in Ausbildungen, in allem Möglichen, ja, in Nationen, Nationalitäten. Und so ähnlich ging mir das bei meinen Fort- und Ausbildungen. Ich habe einfach gemerkt, zuerst mal, ich will doch erstmal nicht therapeutisch arbeiten als Psychologin, sondern die Wirtschaft fasziniert mich. Ich komme auch aus einem Unternehmerhaushalt. Das war irgendwie auch naheliegend. Es hat mich immer fasziniert, so sein eigenes Ding zu machen. Ich war ja dann zunächst angestellt und habe ehrlich gesagt Führung auch immer so als Negativbeispiel gelernt, nämlich so, wie ich es nicht machen möchte und so, wie ich es nicht erleben will. Und habe für mich aber immer so dieses, ich nenne das eklektisch. Also ich habe mir aus allen unterschiedlichen Richtungen was geholt. Ja, ich habe so klassische Management-Literatur viel gelesen, wie Peter Drucker, wie du auch. Und ganz viel St. Gallen und Fredmund Malek und sowas. Das war so meine Basis. Und dann hat mich das aber immer fasziniert, auch diese therapeutischen, diesen Link in die Therapie und in dieses... Naja, wir sind halt doch nicht so normal, sondern wir sind sehr widersprüchlich als Menschen. Und deshalb müssen wir uns auch mit so ein bisschen widersprüchlichen Themen oder mit Themen out of the box beschäftigen. Und das Zen Leadership, worauf du angesprochen hast, da sprechen mich übrigens alle drauf an. Das ist ganz lustig, weil das natürlich gar nicht so viele Leute kennen.
Weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist auch, finde ich. Es ist was Besonderes, ja?
Ja, und ein paar Leute kennen, oder einige Leute kennen auch Zen gar nicht so, ne? Die kennen Meditation und es ist ja auch eine Art der Meditation oder eine Art des Weges. Das kann ich vielleicht auch noch kurz verraten. Ich habe das für mich begonnen, weil ich einfach jemand bin, der sehr umtriebig ist, der sehr immer so in viele Gedanken, Affengewitter im Kopf und der unheimlich viel machen will und auch gerne macht, aber eben auch mal gelernt hat, dass es wichtig ist, ab und zu den Stecker zu ziehen und mal in Ruhe zu kommen und in die Stille zu gehen. Und so bin ich zum Zen gekommen vor ganz vielen Jahren. Und habe dann eben auch einen Ort gefunden im Allgäu, wo ich immer wieder hingehe. Und die haben mich praktisch irgendwann gefragt, weil die auch die Verbindung schaffen wollen zwischen reinen Zen-Leuten und den Leuten, die eben so mitten im Alltagswahnsinn stehen.
Aus der
stehen.
Wirtschaft kommen. Natürlich
genau, und aus der Wirtschaft kommen, unternehmerisch tätig sind. Und die haben mich gefragt, ob ich eben ein völlig neues Format mit anderen Frauen konzipiere. Und das fand ich natürlich durchaus spannend.
Ja, und ich habe zumindest den Eindruck, dass das auch genau in die Richtung geht, in die Führungskräfteentwicklung geht. Und ich bin mir sicher, wir werden natürlich auch viel über deine Tätigkeit als Headhunterin sprechen, obwohl ich ja schon diesen Begriff eigentlich fehlplatziert finde. Ne? Wie würdest du dich lieber nennen? Hast du einen anderen Begriff?
Nein, ich sage ja immer so aus Spaß, ich bin Perlentaucherin. Toll. Aber das kann ich natürlich niemandem sagen, sonst denken die, ich habe absolut einen an der Waffel.
Finde ich schön.
Muss man aufpassen, aber ehrlich gesagt, oder die Diamantenschleiferin oder so, das wäre wahrscheinlich ein besserer Begriff. Bei Headhunting weiß aber jeder sofort, was man meint und macht und es gibt ja dann noch dieses Top-Executive-Search und alles, was du auch kennst an Titeln, aber letztendlich, ja, Headhunterin ist natürlich wirklich ein harter Titel.
Ja, und dieses am Scheideweg begleiten, finde ich sehr spannend, was du sagst, weil es ist tatsächlich mehr. Ich glaube, da trennt sich, so wie im Coaching auch, eigentlich die Spreu sehr vom Weizen. Ja,
total.
Da gibt es eine wirkliche Qualitätsunterscheidung. Ja, finde ich jemanden, der mir hilft, mich irgendwo zu platzieren, oder finde ich eine Person, die wirklich mit mir in die Tiefe geht und versucht zu verstehen, was ist ein Umfeld, das mir gut tut, welche Positionen tun mir gut, und das auch mit den Entscheidungsträgern in Unternehmen zu machen. Weil, das kann ich mir vorstellen, ne? Die suchen ja wahrscheinlich oft etwas, was es vielleicht entweder in der Form so nicht gibt oder aber auch etwas, was vielleicht gar nicht gut passt.
Die berühmt-berüchtigte eierlegende Wollmilchsau suchen sie einerseits und manchmal auch sehr unrealistisch, völlig richtig, wie du sagst. Ja, und manchmal natürlich wird auch abgelenkt von den wahren Problemen oder Themen. Auch das ist es, ja. Und da muss man manchmal auch sehr viel mit, wie sagst du es immer so schön, kind honesty, dieses habe ich von dir, diese Zusammenfassung gelernt, das drückt es total aus, dass man sehr ehrlich und offen ist und trotzdem natürlich noch die entsprechende Wertschätzung bringt.
Ja. Unsere Freundin Antonia Rados, die Journalistin, hat mir geraten, in solchen Gesprächen immer die Fragen zu stellen, die die Hörerinnen und Hörer gerne stellen würden, aber nicht können. Ich verspreche es auch allen, ich werde das tun. Ich möchte davor noch etwas mit dir besprechen, was mich sehr beschäftigt. Du hast es angesprochen mit der 5.0, diesem Wendealter im Leben. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich beobachte, dass es für sehr viele meine Klientinnen und Klienten ein sehr schwieriges Alter zu sein scheint. Also so irgendwas scheint zu passieren in der Karriere zwischen 50 und 55, aber ich glaube so fast so in der Mitte der 50. Mhm. Und dann ist es entweder, die Karriere ist am Ende und ich kriege ein Paket und werde verabschiedet, oder es kommt nochmal Sahnebaiser. Und es scheinen auch viele schlechte Entscheidungen getroffen zu werden in dem Feld. Und meistens kommen die dann zu mir, es ist eigentlich schon zu spät. Ja? Weil die Reputation ist schon vielleicht durch oder der Konflikt ist schon so groß, dass man den nicht mehr tragen kann. Beobachtest du das auch und was ist deine Perspektive auf gerade so diesen Altersblock, würde ich sagen?
Ja, lass mich kurz nochmal ausholen. Ich glaube, generell denken wir für uns selber viel zu wenig über Karriere nach. Also ich bin es nie strategisch angegangen, leider. Ich kenne Leute, die sind sehr strategisch angegangen. Da hat es dann auch an der einen oder anderen Stelle mal geknarzt oder es hat einfach nicht geklappt, wissen wir.
Ich war eine Planerin. Ich war absolut, also während meiner, zumindest meiner Finanzjahre. Okay. Ich habe das auch sehr, sehr, weiß nicht, strategisch würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr verbissen verfolgt, sagen wir es mal so.
Nee, ich gar nicht. Ich wusste immer, was ich so wollte und nicht wollte und habe so bestimmte Entscheidungen getroffen, irgendwann für mich zum Beispiel eben nicht in einem Großkonzern weitermachen zu wollen. Das war aber eher aufgrund meiner, weil ich meine Persönlichkeit da schon ein bisschen eingeschätzt habe, dass ich da wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein werde. Aber ansonsten habe ich das weniger geplant. Aber generell hat mir das total gefehlt, ein Sparring in unterschiedlichen Zeiten. Und ich habe sie mir dann eben eingekauft, sage ich mal, in Form von professionellen Coaches. Ein Sparring über die eigene, ja, über den eigenen Standpunkt oder über den eigenen Status quo. Wo stehe ich? Was will ich? Dieses 50 plus, da hast du völlig recht. Ich sehe ein bisschen eine Verschiebung. Also ich glaube, dass wir, es wird alles schon ein bisschen älter. Ich glaube, man kann mit Ende 50 sogar auch noch einen ganz guten Job noch mal für ein paar Jahre finden. Das ist definitiv so, das wird so sein. Ich glaube aber, was du angesprochen hast, ist, da ist, schwingt noch ein anderes Thema mit, nämlich, dass wir, und ich glaube, das betrifft Frauen mehr als Männer, dass wir uns in dem Alter die Frage stellen, war es das jetzt? Das kann es doch noch nicht alles gewesen sein. Was mache ich die nächsten Jahrzehnte noch oder Jahrzehnt Sinnvolles? Also wie verbringe ich meine Zeit? Dann kennen wir ja so viele Leute, die schwer krank werden, auch früher als man sich das, also man wünscht sich das nie, aber als, auch früher als man das denkt. Und dann ist natürlich immer so die Frage, ja, was mache ich jetzt in der mir verbleibenden Zeit? Ja, was mich erfüllt, wo ich einen Mehrwert stifte, wo ich was rausgebe in die Welt und so. Und das ist, glaube ich, das hat zugenommen. Natürlich auch, müssen wir auch ehrlich sein, weil wir natürlich, jetzt haben wir ein paar Probleme im Moment, aber insgesamt haben wir natürlich immer noch wenig.
Ne? Ja. Also. Es ist interessant, weil ich habe so den Eindruck, es wird irgendwie in diesem Alter die politische Luft oder das Kapital, das politische Kapital dünner. Also ich beobachte das teilweise bei Klienten, also bei einem, wo von heute auf morgen von einem geborgten Status von kennt alle Eigentümer und alle Verwaltungsräte, hat Mittagessenseinladungen bis zu 4 Monate im Voraus durchgebucht und so. Eigentlich wie unlimitiertes Budget, kann alles entscheiden, was er oder sie möchte. Und von heute auf morgen ist es weg. Also von heute auf morgen ist es irgendwie, es ruft keiner mehr an.
Es gibt keinen Übergang.
Es gibt keinen Übergang und das ist ein absoluter Schock.
Den muss man sich selber schaffen, glaube ich. Also ich kenne wenige Leute, aber ich kenne sie, die das wirklich schaffen, frühzeitig damit zu beginnen. Eben mit Charity, mit irgendwelchen Hobbys, mit Beiratsmandaten, so. Die eben das, ja, die eigentlich schon mit 45 anfangen, ehrlich gesagt, ja, das vorzubereiten. Oder weißt du, die in die Lehre gehen nochmal, eben eher so eine Professorentätigkeit oder Dozententätigkeit. Das gibt's.
Und das ist, wäre eigentlich der gesunde Weg wahrscheinlich, sich da breiter aufzustellen.
Ich würde es jedem empfehlen, der zumindest, ich meine, es gibt Leute, die treffe ich auch immer wieder, die sagen, du, ich habe so geoxt und gemacht und getan, ich bin zu froh, wenn ich jetzt wandern gehen kann mit meiner Frau oder mit meinen Hunden, ich weiß nicht, was man kann. Ich mag nicht mehr. Das gibt's auch. Und das ist ja auch okay.
Ja, ja, ich frage mich manchmal, ob wir da nicht viel Potenzial irgendwie auch gehen lassen. Es finde ich erleichternd, wenn du sagst, da ändert sich gerade was im Markt. Man kann auch mit Mitte, Ende 50 nochmal gute Positionen bekommen.
Und ich glaube, das wird eher noch mehr. Es kommt halt sehr darauf an, was du machst. Aber ich sage jetzt mal, die qualifizierten Wissensarbeiter, das kannst du ja. Ich meine, unsere Jobs, da wirst du eigentlich besser, je älter du bist. Ja, also du hast irgendwann dann Demenz und so. Dann
ja, idealerweise. Ich hatte definitiv einen Age Bias. Ich habe gedacht, ich kann eigentlich als Coach nur dann effektiv arbeiten, wenn ich 40 plus bin. Hat nicht ganz gestimmt. Ich habe im Magnolia Tree ein bisschen früher gegründet. Trotzdem.
Ja, aber eigentlich sind das Jobs, wo du besser wirst mit dem Alter und die du natürlich ganz lang machen kannst, solange du geistig fit bist, weil du musst jetzt keinen Marathon laufen.
Ja, ja, danke schön. Das ist ein spannendes Thema, eine spannende Perspektive. Du hast gesagt Perlentaucherin und ich finde, das passt total gut. Ich möchte dir gerne eine Stelle aus deinem eigenen Buch vorlesen.
Ich bin jetzt gespannt, welche Stelle du ausgewählt hast.
Weil sie mich so amüsiert hat.
Okay.
Du fasst also an dieser Stelle noch einmal gut zusammen. Für alle, die das Buch Persönlichkeit macht Karriere zu Hause haben, es wäre die Seite 40. Was da an neuen Qualitäten von Führungskräften erwartet wird. Sie müssen adaptiv und flexibel sein. Sie müssen enorme Dynamik und Geschwindigkeit genauso aushalten wie Ambiguitäten und Ambivalenz. Widersprüche und Komplexität. Und sie müssen bei sich bleiben, wenn alle Welt außer sich ist. Sie brauchen ein kritisches Bewusstsein, ein objektives Urteilssystem, müssen in der Lage sein, alles in Frage zu stellen, auch sich selbst. Sie brauchen innere Unabhängigkeit, sollten nicht in Schwarz-Weiß denken, ehrlich mit sich und mit anderen sein, sich weder verbiegen noch verbiegen lassen. Sie sollten nicht alles besser wissen und schon gar nicht alles alleine können und entscheiden, sondern zugeben können, wenn sie kurzfristig auch mal nicht weiter wissen oder keine Lösung haben. Dann sagst du, mag sein, dass ich noch etwas vergessen habe, aber ich denke, ihnen reicht das erstmal. Finde ich wunderbar. Viel zu viel werden sie sagen, das habe ich mir auch gedacht. Sogar als Coacherin, ja. Es hört sich ja nach viel Arbeit für uns an, wunderbar. Ja. Viel zu viel werden sie sagen, da soll eine eierlegende Wollmilchsau gezüchtet werden. Das kann ja niemand alles in einer Person vereinen. Und in der Tat, um alles zusammenzubringen, müssten sie schon mindestens ein Superman sein. Oder eine Frau. Und ich liebe diese Stelle, weil du sprichst danach eben darüber, dass so viele Frauen genau diese Fähigkeiten eigentlich schon ihr ganzes Leben trainiert haben und mitbringen. Und ich fand das, also erstens finde ich es großartig geschrieben. Es hat mich sehr amüsiert. Und zweitens möchte ich da ein bisschen mit dir drüber sprechen. Wir sind ja beides Frauen, auch beides, denke ich, das wäre zu sagen, erfolgreiche Frauen, kennen auch viele erfolgreiche Frauen. Wie siehst du im Moment die Debatte um das Thema Diversity, Inclusion? Verändert sich wirklich was in den Vorstandsetagen? Wird da wirklich mehr drauf geachtet in Personalentscheidungen? Also gerade in den Top-Management-Entscheidungen, die du ja wirklich hilfst, auch mit zu platzieren und zu entwickeln.
Ja, das ist auch nicht so einfach wie immer. Es gibt jetzt nicht die klare Antwort. Also ich kann dir sagen, was ich beobachte ganz deutlich, ist, dass wesentlich mehr Frauen auf die Shortlists kommen sollen. Mhm. Und das tun sie auch. Es gibt auch Klienten, die auf jeden Fall Frauen besetzen, obwohl es für den Job auch gute Männer gab. Das muss man auch ganz klar sagen. Also da hat sich eine Menge verändert. Man muss sich dann aber anschauen, wie geht es den Frauen dort in den Positionen? Und das ist manchmal nicht so schön. Also ich kenne einige, die machen einen guten Job, die machen einen hervorragenden Job, aber haben es sehr, sehr schwer, kämpfen noch gegen Windmühlen und haben nicht immer die Bedingungen, die sie verdient hätten oder ja, vorfinden sollen. Also deshalb, es ist so zweiteilig. Ja, ich nehme unheimlich viel Wirbel wahr. Ich nehme unheimlich viel auf LinkedIn wahr. Ich nehme ganz viele Posts, wer wieder alles announced oder promoted wurde. Das finde ich auch super, aber wir müssen uns anschauen, über die Zeit. Mhm. Ja. Und mir ist eigentlich viel wichtiger, dass wir ein gesünderes Verhältnis kriegen. Also erstens sollen die Jobs natürlich die Leute bekommen, die für diese Zeit jetzt und für diese Job-Herausforderung, die da gerade ist, die geeignetsten sind. Und das ist manchmal vielleicht auch ein Mann. Mhm. Ja, dann ist das auch gut. Und ich glaube, was wir jetzt nicht machen sollten, das Manager-Magazin hat vor einigen Ausgaben das so aufgenommen als großen Kampf zwischen Mann und Frau. Das finde ich ja sowas, was natürlich ganz grauenvoll wäre, wenn wir jetzt in diesem Jobumfeld oder dass da die großen Kämpfe schüren. Ja, das macht gar keinen Sinn, weil wir werden das alles nur gemeinsam hinkriegen, was wir vorhin schon gesagt haben. Also Diversität bitte weitergefasst.
Ja.
Ja, auch nicht nur Ingenieure und nicht nur weiße Männer im Vorstand, die alle 50 plus sind und die gleiche Ausbildung haben, sondern eben wirklich ein bunter Mix.
Diversität weitergefasst, finde ich einen schönen Begriff und auch tiefer. Also ich bin manchmal wirklich enttäuscht. Ich glaube, es ist enttäuscht das richtige Wort, wenn ich mit Vorständen arbeite und gerade wenn ich so anfange und die haben dann so eine LinkedIn-Kampagne gemacht zum Thema Diversität zum Beispiel, ja, oder sprechen auf Panel-Discussions über dieses Thema und dann tauschen wir uns im vertrauten Verhältnis aus und dann merke ich, da ist eigentlich kein Basiswissen.
Nee.
Da ist eigentlich, also das Wort ist irgendwie verankert, also dass und man über Nachhaltigkeit und absolut, dadurch auch gar keine tiefe Überzeugung.
Weil das ist ja das Wichtige bei allen Themen, ob wir jetzt, für wen auch immer wir uns engagieren oder was wir machen, ich muss ja überzeugt davon sein und nicht, weil ich meine, dass ich dann irgendwie besser dastehe.
Ja, nicht weil ich Pinkwashing, Greenwashing, genau. Bluewashing, was auch immer für ein Washing
ist. Und das kriegen die Leute auch mit. Ich glaube, man unterschätzt seine Audience auch. Wie glaubwürdig ist jemand? Ich glaube, da haben wir auch alle Beispiele im Kopf von Vorständen, die da jeden Tag irgendwas erzählen oder rumtouren, auch Vorständinnen, und denen man das nicht so abnimmt.
Ja. Und diese innere Überzeugung, also so diese Bereitschaft, da wirklich auch mal über den Tellerrand raus zu denken und auch über den Tellerrand hinaus zu entwickeln und zu wachsen, das finde ich so spannend, weil da finde ich, gibt es so zwei Camps. Ja, da gibt es Menschen, die, da habe ich so das Gefühl, die sind eigentlich in sich wie fertig oder die haben so das Gefühl, sie sind so in sich fertig. Du beschreibst es auch sehr schön in deinem Buch, dass es manchmal ein passiver Karriere-Exit ist. Ja, weil ich eigentlich sage, ach, ich ernte jetzt noch so die Lorbeeren oder was auch immer von dem, was ich hart gearbeitet habe, aber mir reicht's eigentlich.
Genau.
Und ich glaube, das ist schwierig, weil das erzeugt so einen Stillstand im System, den wir, glaube ich, gerade im aktuellen Umfeld gar nicht brauchen können. Ja. Und dann gibt es die anderen, die zwar irgendwie schon auch auf einer Suche sind, aber dann auch oft, finde ich, viel zu selbstkritisch mit sich sind. Hast du in so Situationen eher Dampfplauderer oder hast du eher Selbstzweifler in deinen Gesprächen?
Naja, sowohl als auch wieder, gell? Ich erlebe schon viele Leute, die eher kritisch sind mit sich. Jetzt muss man sagen, es sind meistens auch eher Frauen, die kritischer mit sich sind oder mehr über sich nachdenken. Ich beneide manchmal die Männer, wenn ich so merke, dass die einfach sagen, du, es ist halt so und ich mache jetzt mein Ding und gut ist. Ja, alles gut, nicht so viel nachdenken, Augen zu und durch. Finde ich manchmal eigentlich auch ganz befreiend, weil diese permanente Selbstkritik und das Nachdenken, das wissen wir ja, das ist ja wahnsinnig anstrengend auch. Das ist ja auch für die Umwelt wahnsinnig anstrengend. Also wenn du meinen Mann befragst, der macht einiges mit meinen Reflexionen und was immer. Also das ist, kann ja mühsam sein auch, ne?
Ja, es ist sicherlich auch ein anstrengenderer Weg, das glaube ich auch.
Auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Und dann hast du zwei spannende Sachen vorher gesagt. Also eine war so ein Nebensatz. Das war, du hast gesagt, ich habe mich dann gegen den Großkonzern entschieden, vielleicht auch, weil ich nicht die Persönlichkeit hätte, um da erfolgreich zu sein. Und dann hast du gesagt, und du hast auch sehr lange Zeit, und machst du wahrscheinlich immer noch, Persönlichkeitsdiagnostik gemacht. Das würde ich gerne so zusammenbringen. Also erstmal, wenn du vielleicht einfach erklären würdest, was ist denn Persönlichkeitsdiagnostik?
Ja, Persönlichkeitsdiagnostik ist eigentlich das, was wir in Interviews und Gesprächen machen, dass du dir eben anguckst, wer sitzt da wirklich. Mhm. Und zwar nicht dein Lebenslauf oder deine Vita, die ich mir irgendwie runterziehen kann, sondern wer bist du wirklich? Wo bist du groß geworden? Wie bist du groß geworden? Was sind so deine Glaubenssätze? Mit was für Werten bist du groß geworden? Was ist dein Drive? Warum stehst du auf? Was wolltest du schon immer? All das. Da will ich dahinter kommen und da musst du eben schon ein bisschen tiefer tauchen, da passt das tiefer auch wieder. Und auch andere Fragen stellen, also die typischen Bewerbungsfragen, also mir wird immer schlecht, wenn ich diese Bewerbungsfragen oder so Ratgeber, gibt es so oft in so Zeitungen auch, wenn dann bereiten sich optimal auf die Gespräche, wo ich sage, ja, weil da wirst du niemanden wirklich kennenlernen.
Was ist deine Lieblingsfrage von diesen Fragen? Eine habe ich im Buch gelesen, aber was ist deine Lieblingsfrage zu diesen Fragen?
Also die Frage, die mich am meisten interessiert,
ach so,
sagen wir mal.
Ach so, nee, ich meine von diesen Ratgeberfragen,
die du so... Diese Schwächenfragen.
Stärken und Schwächen, oder?
Ja, das ist natürlich völliger...
Wieso, was ist die ideale Antwort?
Nee, die gibt's nicht. Weil das ist natürlich, wer will denn die Schwächen? Weißt du, dann, das haben ja früher doch immer alle... gesagt, ja, ich bin so ungeduldig.
Ja, genau, ich will halt zu viel auf einmal.
Genau, ich will halt immer viel mehr und so. Das ist natürlich Quatsch.
Ja, ehrlich gesagt.
Kann er nicht sagen, dass er schnell hochgeht oder dass er schnell emotional wird oder so, das wird ja keiner sagen. Und wenn, dann wird sich ja wieder negativ ausgelegt.
Also ehrlich gesagt finde ich, das ist schon mal ein Ausschlusskriterium für unsere Zuhörerinnen, oder? Und Zuhörer. Also wenn ein Personalberater nach Stärken und Schwächen fragt,
kann man aufstehen und gehen. Nee, aber Persönlichkeitsdiagnostik ist eben wirklich, dass ich tiefer tauche, dass ich mich auch mehrere Stunden beschäftige. Mhm. Viele, die zuhören, kennen wahrscheinlich diese Assessment Center, Auditing, all das geht da rein. Und das machen wir eben bei unserer Arbeit sehr stark. Wir entkoppeln das auch manchmal von den Suchen. Das heißt, wir machen auch ohne Suchen diese Persönlichkeitsdiagnostik. Und das mache ich wirklich über 20 Jahre mit großer Leidenschaft, weil ich das wahnsinnig spannend finde, so zu gucken, wer ist da wirklich, was ist da wirklich. Ja. Und ich für mich habe ja in einem großen Konzern begonnen als junge Frau, auch schon als Werkstudentin und fand es auch faszinierend und ganz toll. Habe aber gesehen, dass da Spielregeln herrschen, die ich gar nicht immer so spielen will. Mhm. Es gibt ja Leute, denen macht es Spaß, diese Politik. Dieses Spielchen, sich zu überlegen, jetzt hat der Müller mir gestern in der Sitzung, jetzt muss ich aber heute mal schauen, dass ich den wieder ein bisschen einnorde und so. Das habe ich gar keine Lust. Auch dieses Kompetitive mag ich nicht. Ich bin durchaus immer leistungsorientiert gewesen und ich bin auch gerne gut und auch besser und vielleicht auch mal die Beste in irgendwas. Aber am liebsten so kooperativ, nicht indem ich andere ausstechen muss, um den ersten Platz zu machen. So. Also deshalb wäre so eine Top-Sportler-Karriere für mich auch nichts.
Ich finde es interessant
gewesen, weil da hätte ich ja immer ein paar dann längst liegen müssen.
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ne? Das ist dieser Glaubenssatz, dass es ein Gewinner und ein Verlierer geben muss. Dass wir es nicht schaffen, in vielen Systemen, in vielen Unternehmenssystemen so ein Win-Win zu erzeugen.
Ne? Ja, und ich frage mich immer, ist das menschlich? Ist das die menschliche Natur? Und das ist ja ganz lustig, wenn man kleine Kinder beobachtet, da gibt es ja beides, finde ich. Also da ist sehr viel Kooperation, wenn man die beobachtet, ja, sehr viel Miteinander. Und es ist aber auch durchaus Wettbewerb.
Ja, ich finde das, aus der Organisationspsychologie finde ich das immer recht spannend, so zu verstehen, was ist denn die Grundmotivation, gerade in Gruppen, also wenn wir nicht alleine agieren, sondern in Gruppen zu agieren und zu verstehen, dass für uns die Grundmotivation das Überleben ist.
Ja.
Also jede Gruppe, jedes Team, jede Abteilung, jeder Bereich, jedes Unternehmen und jede Einzelne versucht eigentlich unbewusst ständig zu überleben. Ich glaube, dass das einen Großteil ausmacht davon. Und das Zweite ist dann natürlich die Angst vor dem Scheitern oder aber auch die Angst, nicht dazu zu gehören oder zu sehr dazu zu gehören. Also es ist ja so es sind ja so viele Polaritäten, die da, glaube ich, auch mit reinspielen.
Ja,
Absolut. Ja, das kann ich kann's verstehen, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube auch ganz grundsätzlich, dass es ja mehr und mehr die Tendenz gibt, sich selbstständig zu machen, sein eigenes Unternehmen zu gründen.
Was ja auch schade ist wiederum, ja, weil die Leute fehlen uns ja in den Unternehmen.
Ja.
Und ich finde ja am spannendsten, und da bin ich aber in Deutschland noch nicht so, habe ich noch nicht so eine Anhängerschaft. Ich finde es ja sehr spannend, so diesen Wechsel.
Ja.
Also durchaus mal ein paar Jahre im Konzern, dann in einem mittelständischen Unternehmen, dann meine Beratung und dann aber auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht wieder zurück ins Unternehmen zu gehen. Das ist ja, ich meine, wir beide wollen das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die Frage ist, ob wir die Möglichkeit hätten, wenn wir nach einigen Jahren Beratung, ob uns überhaupt noch einer nehmen würde, weißt du? Oder sagt total verdorben, selbstständig, unternehmerisch.
Zerplatzt jetzt nicht meine Seifenblase. Das war immer so mein Plan B. Entweder, also wenn es mit Magnolia Tree nicht funktioniert, dann entweder zurück ins Unternehmen oder vielleicht so Lehrerin oder Professorin oder so.
Ja,
das ist ja alles, meine, naja, mal gucken, ja. Ich weiß es nicht. Diese Persönlichkeitsdiagnostik. Darf ich dich dazu noch was fragen? Ist das in Ordnung für dich?
Klar.
Ich stelle mir immer die Frage, wie akkurat ist das eigentlich? Also wie sehr kannst du einen Menschen oder das Grundgerüst eines Menschen verstehen in so einem Diagnostik-Setting vor allem? Weil da geht es ja auch um was. Das ist jetzt nicht so, wie jetzt beide treffen uns zum Kaffee und du lernst mich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Das ist
Wobei
das
es eine. Sollte so sein.
Es ja? Natürlich sollte es so sein.
Eine gute Atmosphäre ist genauso.
Aber erzähl mir jemanden, also ich bin ja da so ein bisschen ein kleiner Feind von euch, weil wenn ich weiß, dass meine Klienten ein Hogan-Assessment oder irgendwas machen müssen, dann trainiere ich sie.
Vor.
Ich bin zertifiziert darin, um sie vorzubereiten. Mhm. Ja? Also das spielt ja, es ist ja schon ein Tanz und ein Spiel und gleichzeitig finde ich so faszinierend, weil du wirklich vom Fach bist als Psychologin. Weil du dich auch weiterbildest damit, gerade mit der Ausbildung, die du gerade auch machst, zur Logotherapeutin oder in der Logotherapie. Und dann nochmal einen ganz anderen Blick drauf hast. Es gibt, finde ich, wenige in dem Feld, die das so sehen können. Deshalb würde es mich von dir gerade interessieren. Wo sind da die Grenzen und wo ist das Potenzial?
Also ich unterscheide ja in der Persönlichkeitsdiagnostik schon sehr, passt der, also ich muss ja eigentlich gucken, passt der auf den Job, auf einen bestimmten Job, auf ein bestimmtes Jobprofil, wo er bestimmte Fähigkeiten haben muss. Das sind auch so Hard Facts wie strategisches Denken. Mhm. Also es ist ja nicht nur, ist das irgendwie ein integrer Mensch? Mhm. Kann ich dem trauen? Führen dem die Leute? Kann der motivieren? Sondern es sind ja auch so Management Facts. Ne? Also da unterscheide ich sehr stark. Ich mache ja beides und beides ist auch oft im gleichen Verfahren. Wir haben natürlich auch diese Persönlichkeitstests. Ich wende die auch an, vor allem für Kunden, die das wollen. Ich persönlich brauche es nicht. Und die Frage, die du mir gestellt hast, die werde ich natürlich ganz oft gestellt. Also wie valide ist denn das und wie machen Sie denn das und wie können Sie denn beurteilen innerhalb von kurzer Zeit? Und da sage ich immer, ähnlich wie beim Coaching auch, ich bin das Instrument. Das ist eben genau das, weil man das so Jahrzehnte macht und Tausende von Interviews gemacht hat. Und natürlich täuscht man sich auch mal. Mhm. Ja? Überschätzt jemand, unterschätzt vielleicht jemanden. Aber insgesamt die grobe Richtung, da ist die Treffsicherheit schon sehr hoch. Und das liegt eben an der Erfahrung. Und natürlich gibt es Tools und auch ich habe eine Struktur. Ich habe auch eine Fragestruktur im Kopf. Ich frage nicht jedes Mal was anderes. Ich habe meinen Kern Instrumenten oder meine Kernmethoden Koffer und alles andere mache ich dann auch, wie die Situation es erfordert. Ne? Auch jedes Gespräch ist anders.
Ja, so ein bisschen was hast du ja verraten in dem Buch. Genau. Ich möchte gar nicht so viel verraten, aber du hast so ein bisschen die Einleitungsfragen, die ersten drei Fragen verraten. Also insofern, man könnte sich vorbereiten auf ein Gespräch mit dir, indem man das Buch liest.
Aber darum
und es soll ja auch nicht versteckt sein. Ne? Es soll gar ja offen nicht. Sein. Es ist Nein. ja wirklich... eine Chance.
Ja, weißt du, es gibt ja auch kein, das erkläre ich den Leuten selbst beim Hogan auch. Ich sage, es gibt ja kein perfektes Hogan-Profil. Ja. Es gibt kein besser oder schlechter.
Ja.
Sondern es gibt den Job oder es gibt die Situation oder es gibt, dass mir irgendeiner sagt, du guck da und da drauf. Kann der das und das?
kann der mir eine Mannschaft von A nach B bewegen in einer ganz schwierigen Zeit? Das ist ja eine konkrete Frage. Und da gibt es kein besser oder schlechter. Genauso wie ich den Leuten immer sage, es ist mir egal, ob sie aus dem Lehrerhaushalt oder aus dem Arbeiterhaushalt kommen. Es ist mir egal, weil es ist nur interessant, weil es sie geprägt hat, aber nicht, weil es besser oder schlechter ist.
Und wenn du dann also dieses Gespräch hast und du entwickelst ein Gespür, und das ist jetzt natürlich übers Hören schwer wirklich zu sehen und zu spüren, aber vielleicht schwingst du trotzdem mit, du hast ja ein wahnsinniges Gespür für Menschen. Und auch ein wirkliches Gefühl für Situationen. Das kann man selber gar nicht so beurteilen. Vielleicht nicht. Also von außen, ich muss dir wirklich sagen, das ist schon beeindruckend auch. Also was du auch wahrnehmen kannst im Gespräch. Jetzt hast du diese ganze Fülle wahrscheinlich an Informationen im Kopf. Und jetzt musst du die ja irgendwie einordnen. Also du musst ja dann zurückgehen. Also gerade wenn du es für ein Unternehmen machst. Ne? Ich stelle mir vor, es ist viel schöner, wenn du es frei machst. Wenn du einfach mit jemandem sprichst, was ist deine Persönlichkeit, ja, und wo könnte der Weg für dich hingehen? Ist ja nochmal frei, aber gerade wenn du so dann zurückgehen musst und zu einem Vorstandsvorsitzenden sagen musst, also die Kandidatin, der Kandidat ist so und so, wie passt machst du das? Weil. Oder passt, weil, wie machst du das? Welche Worte findest du dafür oder auf welchen Achsen kalibrierst du das?
Also du hast es schön beschrieben, ich muss echt sehr wach sein mit allen Sinnen. Ja. Deshalb ist es auch wichtig, dass ich konzentriert bin.
Ja.
Deshalb mache ich grundsätzlich auch nicht mehr viele Gespräche am Tag hintereinander.
Verstehe ich.
Was ich früher als angestellte Beraterin durchaus musste, das muss ich heute nicht mehr. Das ist auch sehr bewusst so. Denn ich muss wirklich konzentriert und wach sein und wie du sagst, ich muss es dann ja auch zusammenfassen, also ich muss Summary machen. Und ich muss ein Summary machen für Gesprächspartner, die gar keine Zeit haben und die auch eine bestimmte Sprache sprechen und ich muss auf den Punkt kommen. Und auch das ist natürlich eine Erfahrungssache. Das habe ich über die Jahre, Jahrzehnte echt gelernt, dass ich manchmal, wenn ich weiß, ich habe einen Gesprächspartner, der hört auch mal gern noch rechts und links vielleicht einen Satz mehr. Und ansonsten muss ich ganz schnell auf den Punkt kommen. Der passt nicht, weil.
Das ist jetzt total gemein und wir können es auch gerne schneiden. Aber wenn du jetzt auf den Punkt kommen müsstest über meine Persönlichkeit, wie würdest du es machen?
Dann würde ich sagen, sehr zielorientiert, mit einer unglaublichen, also das Spannende an Frau Grohmer ist, dass sie die Wertschätzung, diese warme, wertschätzende, fast mütterliche Art mit einer ganz krassen, eiskalten CFO, komm auf den Punkt, Mentalität paaren kann. Also, dass sie beide Seiten von CEO und ich sag mal mütterlich, wärmend, nährend, sowas alles sein kann. Diese Kombination ist natürlich einzigartig, die gibt es nicht oft und ganz selten. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, den ich hier vielleicht anbringen kann, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Ich glaube sehr an Widersprüche. Ich glaube sehr, schreibe ich auch, an Kombinationen, die scheinbar nicht zusammenpassen. Und das ist bei dir ganz, ganz spannend. Und ich glaube, das ist für Karriere ganz entscheidend. Also ich kenne einige sehr erfolgreiche Menschen, die genau das haben, diese absolute... Ich schreibe von einem guten Bekannten, der die Mischung aus Tiroler Skilehrer und, und amerikanischem CEO ist. Eine grandiose Mischung. Und ich glaube an diese Mischungen sehr.
Das ist total spannend. Ich bin ja immer noch rot. Ihr könnt es natürlich als Zuhörer jetzt nicht sehen. Aber wir haben Dali hier. Dali ist ja die Person, die ihr am Ende des Podcasts immer hört. Denn Dali macht die Post-Production aus dem Podcast. Unter anderem, sie macht auch sehr, sehr viel Social Media. Unser ganzes Social Media macht sie für uns. Und Dali, du bist hier, das haben wir natürlich jetzt nicht abgesprochen. Aber findest du, dass diese Definition von Stefanie auf meine Persönlichkeit passt?
Ich würde auf jeden Fall das bestätigen. Also ich finde, man hätte sie nicht besser beschreiben können. Also
ich bin nämlich ehrlich
natürlich
auch.
Nicht, aber dieses Hard Facts.
Ich weiß genau, was du meinst.
Komm jetzt mal in die Puschen und zack, zack.
Fand ich jetzt total beeindruckend, ja. Weil ich muss echt sagen, also in 2-3 Sätzen, wow, Chapeau.
Nicht also, wir haben alle nicht viel Zeit, weißt du doch, Sabine.
Wir haben alle nicht viel Zeit. Wir haben es auch nicht
mal abgesprochen. Ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht schon mal eine Persönlichkeitsdiagnostik von der Sabine gemacht hast.
Nein, die schon das so gut beschreiben konntest.
Nein. Kennst du die Erfahrung ein bisschen. Aber auch nicht so lang und auch nicht so...
Das stimmt. Das stimmt.
Aber ihr müsst
es ist die Erfahrung.
Also ich habe ja nicht viel Zeit. Ich treffe ja manchmal Leute nur eine Stunde.
Ja,
wirklich.
Ja.
Dann ist es keine Persönlichkeitsdiagnostik, nicht, dass jetzt falsch
ist. Nicht, dass jetzt falsch rüberkommt. Genau, aber um Kandidaten kennenzulernen, genau. Hast du oft nur eine Stunde. Ja, ist ja klar.
Und
ja.
Danach muss ich ja entscheiden, was mache
ja.
ich
mit dem. Ja? Ja.
Fand ich den spannend, aber nicht für diesen Job. Finde ich ihn ganz toll für diesen Job. Finde ich ihn gar nicht für die Jobs, die ich im Kopf habe, im Moment alle nicht passend. Auch das gibt es ja.
Und deshalb hast du das natürlich geübt, auch schnell. Sehr, sehr schnell. Das ist auch etwas Spannendes, auch wieder aus dem Buch, aber auch ganz grundsätzlich, weil wir uns schon öfter auch darüber unterhalten haben, dass du ja auch viele Empfehlungen bekommst für Menschen. Das sind dann meistens Menschen, konnte jetzt nicht sehen, da rollt sich schon fast die Augen. Das ist natürlich echt schmerzhaft, das kann ich mir vorstellen. Das sind natürlich meistens Menschen, die an so einem Karriereknick oder Karrierekrise sind, was ja
auch ja nicht schlimm ist, ist ganz normal.
Ist ganz normal, aber es ist natürlich der Zeitpunkt, ist dann vielleicht auch nicht der ideale, um zu sagen, jetzt hilf mir unbedingt, etwas Neues zu finden, nee. Weil man ist ja in dieser Angst, zu scheitern und zu verlieren drin, ne?
Ja, nein, weißt du, da sage ich den Leuten immer, sie müssen die Rollen unterscheiden. Wenn sie mich als Karriereberaterin aufsuchen, ist das wunderbar, das mache ich auch, immer wieder. Aber dann ist es was anderes, als wenn sie mich als Headhunterin aufsuchen. Und viele suchen uns als Headhunter auf, nicht nur mich, sondern viele andere auch. Und wollen, sage ich mal, eine Beratung einfach so. Deswegen, wenn ich dir jetzt mein Problem schildere oder meine vielen Probleme und sage, Sabine, mach mal.
Mach mal.
So, genau. Und aber das machst du, weil wir halt uns mögen und auch ab und zu sehen und so.
Ja.
Und das ist eben schwierig, weil das natürlich alles Zeit kostet und man will es ja auch gut machen, man will es qualifiziert machen. Und so, das, da müssen die Leute einfach entscheiden oder unterscheiden, besser gesagt, unterscheiden. Dass wenn sie sich an Headhunter wenden, dass das nicht von Erfolg unbedingt gekrönt ist, weil die suchen natürlich bestimmte Jobs für Unternehmen.
Ja.
Ja, das andere sind Outplacement oder Karriereberater.
Ja, und das ist ein Unterschied, ne?
Ja, und auch die meisten machen das aber auch nicht karitativ. Also wir alle machen wir ja auch zusammen absolut. Gerne karitative Sachen, aber das sind eben dann andere Themen.
Ja. Ja, das ist ganz spannend, das finde ich interessant. Das heißt, an dich könnte man sich auch wenden und könnte sagen,
absolut.
Liebe Frau Schorp, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit mir ein Karrierecoaching machen.
Genau.
Wenn Sie mir helfen, mich zu entwickeln und zu überlegen, was sind die nächsten Schritte.
Absolut.
Und das ist dann einfach, das ist dann eine das ganz andere Grundvoraussetzung.
Das
dauert auch
alles nicht so ewig, ne? Das sind abgeschlossene Prozesse, das sind Coaching-Sitzungen, du kennst das.
Ja.
Aber die sind meistens keine langen Prozesse, weil man den Leuten relativ schnell gut helfen kann.
Und das wird es aber nicht dieses, ich rufe da jetzt mal an, weil ich brauche dringend einen Job und
genau, oder ich schreibe 20 Headhunter an mit dem gleichen Anschreiben möglichst noch und hoffe, dass einer einen Job gerade für mich hat. Das ist völlig falsch verstanden.
Das sieht so ein bisschen desperate aus, ne? Das ist so ein bisschen...
Das fände ich gar nicht schlimm, dass es desperate ist. Ich bin auch manchmal desperate. Also.
Ja, ich auch, aber ich zeige es nicht gerne. Das habe ich aus der Dating-Zeit noch. Ich bin ja jetzt glücklich verheiratet. Aber aus der Dating-Zeit erinnere ich mich, ja. Also immer so tun, als ob, ja. Genau, ja.
Ja, wie gesagt, das finde ich gar nicht so schlimm, sondern ich kläre dann auch schnell auf, so, um die Vorstellungen, die Erwartungen klar zu machen. Was kann ich leisten? Was kann ich für was leisten? Was kann ich in welcher Zeit leisten? Was können Sie sich erwarten von Hattern dann generell? Die meisten werden so gar nicht antworten, apropos.
Ja, das stimmt. Das glaube ich auch, dass die meisten
das
einfach...
Das weiß ich auch von vielen Kandidaten.
Ja.
Also wir antworten, wir versuchen immer zu antworten, aber...
Und aufrichtig zu antworten.
Absolut. Aber die Zeit fehlt natürlich für qualifizierte, intensive Beratung.
Klar. Und gibt es so Persönlichkeitsmuster, Persönlichkeitsstrukturen oder vielleicht auch, Lebenssituationen, wo du sagst, als Headhunterin, also nicht als Wachstumsbegleiterin oder als vielleicht auch selbst ja Coacherin oder als Karriereberaterin, sondern ich meine wirklich als Headhunterin, wo du sagst, Mensch, da ist jemand einfach nicht platzierbar. Also das ist einfach, das fällt durchs Netz durch irgendwie. Mhm.
Naja, ich glaube, generell müssen wir alle unsere Vorstellungen immer so zurechtdrücken. Also ich habe es ja vorhin so ein bisschen angeklingen lassen. Wenn ich 20 Jahre jetzt mein Business mache und ich will morgen jetzt eine Top-Management-Position in einem DAX-Konzern, dann wird sich natürlich jeder fragen, also erstens, warum hört sie jetzt auf? Ist sie jetzt nicht mehr erfolgreich? Zweitens, ist sie verrückt geworden oder was ist jetzt? Also so, das sind natürlich so Wechsel, die sind dann eher zufallsgetrieben, wenn sowas klappt. Mhm. Ne? Mhm. Oder ein 70-Jähriger, der jetzt noch CEO werden will. Oder jemand, der nie im Management war und jetzt plötzlich irgendwie eine große Einheit leiten will. Das ist natürlich fern der Heimat. Mhm. Ne? Mhm. Oder Leute, die, sag ich mal, ja, so Mittelmanagement-Job gemacht haben und jetzt große Aufsichtsräte oder in namhaften Unternehmen werden wollen. Da muss man halt einfach schauen, wie realistisch ist das.
Ja, und ich habe auch so das Gefühl, dass es auch im Moment, vielleicht ändert sich's, weil wir haben ja wirklich einen Führungskräftemangel, also sehr starken Führungskräftemangel. Wir haben in den meisten Systemen, die ich kenne, wirklich ein Talent-Akquirierungsproblem. Also es gibt eigentlich nicht genug Kandidaten für die vielen Stellen und ein Abwanderungsproblem. Also das ist ja gemeinsam eine sehr interessante Dreifaltigkeit, glaube ich, die da schon einiges verändern wird. Aber ich habe schon immer noch das Gefühl, das ist zumindest mein Einblick, dass wir nicht aus der Box denken, sondern wir denken, Versicherung bedeutet ein Versicherungslebenslauf oder Industrie, dann ist es Automobilindustrie.
Was eben wahnsinnig schade ist.
Ja, total, oder?
Und was auch nicht die Zukunft sein wird. Also ich sage das schon ein bisschen länger. Bis jetzt sehe ich noch wenig. Es gibt Branchen, wo es ein bisschen durchlässiger ist oder wo man eine mutige Besetzung macht, wie ich das immer nenne, aber zu wenig. Ne? Mhm. Viel zu wenig mutige Besetzungen.
Mhm. Glaube ich auch. Und das ist eigentlich schade.
Ja, weil wir halt alle so, also gerade in großen Unternehmen haben wir natürlich diese Cover-Your-Ass-Strategie. Ja? Ich habe immer Angst, dass mir morgen einer den Kopf abschlägt, wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, die nicht so trivial ist.
Kannst du das manchmal beeinflussen? Kannst du da Öffnungen schaffen, die nicht da sind?
Ja, schon, aber natürlich zu wenig, ehrlich gesagt. Also mir viel zu wenig. Mhm. Und insgesamt darf er natürlich sich seine Rolle als Beraterin nie überschätzen. Mhm. Das ist auch sehr unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Das kennst du ja auch. Ja. Es gibt Menschen, die trauen einem viel zu.
Ja.
Und die nehmen einen wirklich als Beraterin ernst und wollen auch die Meinung ehrlich hören. Und es gibt welche, da ist es natürlich eher ein Feigenblatt, die Beratung zu engagieren.
Ja, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen.
Also da hat man eigentlich einen Plan, dann, da hast man will du, nur das in einer
genau, umsetzt. Genau, da holt man jemanden zur Implementierung.
Und oder die Pläne umsetzen. Sind nicht immer die besten, wie wir wissen.
Ja, das ist interessant. Das ist... Du hast auch dazu ein Zitat, ein englisches Zitat in dem Buch. Ich glaube, eins der wenigen englischen Zitate in dem Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Und das würde ich gerne als Auftakt nehmen für den nächsten Teil, wenn das in Ordnung ist. Du hast geschrieben, you're hired for your skills and fired for your personality. Den fand ich deshalb so interessant, weil es gibt ja mehrere Studien, die uns zeigen, wie dysfunktional viele Menschen gerade in den Top-Etagen sind. Und jetzt weiß ich von dir, es gibt ja viele Berater, es gibt auch viele Coaches, die sagen, wir machen Top-Team, aber es gibt wenige, die wirklich auf der Ebene arbeiten. Du arbeitest auf der Ebene. Woher kommt diese hohe Dichte an... Du bist auch noch Psychologin, das heißt, mit dir kann ich da eher noch fachsimpeln als ich. Ja? Ich kann es ja auch nicht diagnostizieren, aber woher kommt diese hohe Dichte an Narzissmus, Psychopathie? Woher kommen diese schon am Spektrum an der Störung angrenzenden oder in der Störung liegenden Persönlichkeitsmuster, meinst du?
Naja, ich sage mal von unserem Erfolgs- und Karrieremodell. Also Aufstieg und Karriere und Leistung und Erfolg bei uns haben auch
pathologische Züge, muss man jetzt ganz klar sagen.
Ja.
Und wenn man sich so Systeme anschaut, dann ist da viel toxisch, viel Toxisches.
Ja. Ja.
Und das potenziert sich natürlich irgendwann. Irgendwann wird es eine Kultur, wie wir wissen, und dann hole ich mir den Nächsten, der diese Kultur weiter fortführt oder überhaupt aushält. Seien wir mal ganz ehrlich, wie viele Leute gehen auch von sich aus, weil sie eben vielleicht nicht so neurotisch sind, in Anführungszeichen.
Ja. Ja, interessant.
Darf man nicht vergessen.
Ja.
Es gibt schon Leute, die durchaus so ein gesundes Empfinden haben, oh, hier muss ich weg. Die landen dann ja auch nicht selten bei dir im Coaching.
Absolut.
Genau. Und schauen, dass sie dann da rauskommen oder gehen raus und schauen, dass sie woanders reinkommen.
Wobei bei mir schon auch viele Menschen sind mit entweder zum Teil wirklich auch eine Pathologie, also Pathologie ist eine bestimmte psychologische Sprache, um auszudrücken, ja, also wie für unsere Zuhörerin, du kannst es wahrscheinlich besser definieren, aber um auszudrücken, wenn etwas ein eingeschleiftes Muster ist, das möglicherweise zu einer Störung führen kann oder das,
ja, das ein Autopilot ist, das ist, krankhaft, ne? Ist. Also genau. Ich finde es ganz schön, in der Psychologie haben wir so eine Range. Wir sagen, jeder Mensch hat Angst, ganz normal. Das ist auch gesund, ja. Fight and Flight. Aber es kann eben pathologisch werden, wenn die Angst so weit ist, dass ich nicht mal mich traue, hier aus dem Haus zu gehen.
Dass ich Panikattacken bekomme, weil ich ins Büro gehe. Exakt,
Prüfungsangst, dass ich nicht sprechen kann von und so weiter. Also es ist immer so eine Range. Und es gibt eben so Definitionen, wo es kippt. Und wo es für mich schlecht wird oder wo ich andere Leute, und das haben wir in Unternehmen dann häufig, dass ich anderen Leuten schade durch mein Verhalten. Ne?
Ja.
Und dann ist es pathologisch.
Ja.
Und das wird natürlich auch nicht immer sanktioniert, wenn wir ehrlich sind. Ne? Wenn ich dann mehr so Choleriker habe oder mehr so Leute, die jetzt Menschen nicht besonders wertschätzend behandeln, dann ist das halt so. Das gehört dazu.
Ja, das ist ganz oft Teil der Kultur. Und was spannend ist, also ich habe so, es gibt so unterschiedliche Muster, aber ich habe tatsächlich, also entweder Menschen, die selber tatsächlich auch dran leiden. Also es gibt nicht nur diese Menschen, die sagen, also wo man sagt, ah, die spüren das nicht mehr oder die nehmen das nicht wahr, sondern ich habe schon, zumindest die Menschen, die zu mir kommen, das ist ja auch immer ein Dissonanzprinzip, die leiden da auch oft drunter, die möchten das eigentlich nicht.
Menschen, finde ich. Es gibt viele, die das ertragen.
Wirklich ertragen. Und dann gibt es auch das andere, was ich auch spannend finde, das ist wirklich der Druckabbau über Substanz.
Drogen.
Genau.
Also ja. Drogen im Sinne von Alkohol.
Also Drogen, also Tabletten, Alkohol, Tabletten, Kokain, Heroin.
Oder eben übermäßigen Sportkonsum.
Übermäßigen Sport, Sexsucht. Also das ist echt, das ist schon interessant, weil das sind ja eigentlich Themen, die absolut tabu sind und doch so unglaublich prägend, ne?
Die prägend sind und natürlich so relevant, weil es ja x Studien dazu gibt, also auch über Alkohol, Abus und so weiter, oft, wie das korreliert mit hohen Positionen und so. Und ist ja auch klar, was für ein Stresslevel und für ein Druck damit verbunden sind. Deshalb, auch da ist es ja wichtig zu gucken, bin ich jemand, der das überhaupt aushält?
Ja.
Weißt du, das war mir eben auch ein ganz wichtiges Thema zu gucken. Ja, also wenn du eine Top-Management-Karriere machen willst, schaffst du das auch? Ja. Also sei ehrlich.
Ist es überhaupt gesund für dich?
Hältst du diesen Druck stand? Ja. Kannst du das? Bist du so resilient oder bist du so widerstandsfähig als Mensch? Ja. Es gibt Leute, die sind absolut widerstandsfähig.
Ja.
Die haben eine Stressresistenz. Die sind schon so auf die Welt gekommen oder sind eben so sozialisiert worden. Die haben so eine Power und eine Wurzelkraft da. Die können das machen für ein paar Jahre.
Ja, das stimmt und gleichzeitig hypen wir das auch zu sehr. Ne? Ich finde so dieses Feedback für Konzerne, dass viele Menschen gerade abwandern, gerade auch nach der Covid-Zeit, vielleicht weil Vertrauen kaputt gegangen ist, wenn man gesehen hat, das Unternehmen ist nicht so loyal.
Austauschbar, ne?
Total. Genau, austauschbar. Menschen werden austauschbar. Ich finde diese Signalwirkung schon sehr zielführend aus meiner Sicht. Also so diese,
total. Dieser in der Kombination Wunsch, mit der neuen Generation, die sowieso ganz was anderes fordert.
100%. Absolut. Ja. Und ich habe da auch wirklich das Hoffen auf etwas Besseres. Also dass da wirklich...
Ich gebe es auch nicht auf.
Du auch nicht, ne? und da würde ich gerne noch anknüpfen an das Thema Viktor Frankl und ein bisschen Logotherapie, weil die Frage nach dem Lebenssinn, die große Suche nach dem Lebenssinn und auch des Gesundseins, des mentalen Gesundseins, des körperlichen Gesundseins. Das ist ja etwas, was er, finde ich, unglaublich geprägt hat.
Unglaublich, ja.
Was siehst du aus deiner Fortbildung, aus deiner Ausbildung für deine Arbeit raus?
Ganz viel, und andererseits ist es ganz schwierig, das jetzt so auf den Punkt zu bringen, weil Viktor Frankl und die ganze Logotherapie ist ja für mich eine Haltung, ne? Wie vieles im Leben eine Haltung ist. Und diese Haltung ist, genau wie du sagst, sie ist sehr lebensbejahend, auch wenn das Leben nicht immer lustig ist, und seins war ja alles andere als lustig, hat vier, für unsere Zuhörer, die den Lebenslauf nicht so kennen, hat 4 KZs überlebt und wirklich unter härtesten Bedingungen, hat seine ganze Familie verloren, seine erste Frau, seine Geschwister, seine Eltern, also ein Wahnsinnsschicksal, und hat eben, und trotzdem, also diese Trotzmacht des Geistes ist ja eins seiner Eckpfeiler, hat daraus eben so eine Theorie und Therapieform entwickelt, wie man eben, egal was das Leben einem so bietet, sage ich jetzt mal, an Gutem und Schlechtem, daraus immer was für sich zieht und auch weitermacht irgendwo. Das finde ich schon wahnsinnig spannend.
Ja, das ist auch für mich, für die Arbeit mit Menschen so, das macht es irgendwie leichter und weiter, die Optionen.
Auch wenn das ja nicht immer leicht ist, weil absolut, man ja selber auch denkt, absolut, oh Gott.
Schon wieder.
Was soll das jetzt schon wieder, genau. Ja. Deshalb ist es mir eine Haltung. Diese Suche nach dem Sinn, die finde ich, ist eben ähnlich übrigens wie die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit, eine Lebensaufgabe. Das hört nie auf. Da gibt es auch keine Rente.
Das ist das Frustrierende, oder? An all diesen Themen.
Ja, ich weiß
wir gar nicht. Wir hören ja nicht auf.
Ich finde es auch schön.
Ich hatte früher schon den Wunsch. Also ich habe irgendwie gedacht, ich muss nur dieses und dieses und dieses Thema reden.
Genau, dann wird alles besser.
Und dann wird alles gut oder besser. Und dann, genau, und dann bin ich durch. Ja?
Ich finde es aber ganz befreiend, dass das auch nicht so ist. Mhm. Sondern dass das eine Lebensaufgabe ist. Und dass ich eigentlich jeden Tag, sage ich immer, wieder versuchen kann, eine bessere Version von mir zu werden. Also jeden Tag kann ich das versuchen.
Boah, das hast du jetzt schön gesagt.
An manchen Tagen ist es echt hart.
Hast du jetzt wirklich schön gesagt. Ich möchte zum Abschluss von unserem Gespräch noch ein Versprechen erfüllen, das ich gemacht habe am Anfang des Gesprächs, nämlich, dass ich ein bisschen über die so typischen Headhunter-Fragen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir spreche. Und da möchte ich gerne auf so ein paar Themen eingehen, aber recht kurz und knapp, ja, weil das ist, also erstens gibt es dafür wirklich dein tolles Buch und zweitens finde ich, dass dich das zu sehr auch in eine Ecke bringt, also für mich bist du so viel mehr, ja, Perlentaucherin finde ich schön, Diamantenschleiferin finde ich schön, da ist einfach wirklich viel mehr, und ich habe ja doch ein bisschen Einblick, weil ich habe es mit sehr vielen von deinen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet, als ich selber früher eingestellt habe, aber auch in England ist es ja gang und gäbe, schon auf Junior-Positionen mit Headhuntern zu arbeiten und jetzt natürlich indirekt auch durch meine Coaching-Klienten. Insofern traue ich mir dieses Urteil wirklich zu. Du hast eine Liste geschrieben, ein Do's und Don'ts für den Umgang mit Headhuntern. Sag doch mal die Don'ts. Was sollte man auf keinen Fall machen mit Headhuntern?
Also ich habe vorhin schon mal gesagt, nicht 20 Headhunter mit dem gleichen Schreiben anschreiben. Überhaupt nicht ganz viele Leute anschreiben. Sondern Beziehungen natürlich aufbauen über Jahre und Jahrzehnte. Das machen ja viele Leute auch richtig gut. Sodass man dann wirklich ein Begleiter wird, ein Karrierebegleiter. Mhm. Das ist ja viel spannender. Ne? Was macht man noch nicht? Ja, man erwartet nicht, dass ein Headhunter, dass sich 2 Stunden über sich und das Profil und über mich oder mit mir unterhält für einfach so, den ich gar nicht kenne.
Nicht jemandem die Zeit stehlen. Ne?
Ja, genau. Ganz wichtig. Und generell immer so das Motto haben, das ist ja generell schön im Leben, auch mit Netzwerken, geben und nehmen. Ne?
Ja.
Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Also keiner ist so einzigartig. dass man irgendwie meint, ich nehme jetzt nur. Und man darf nie vergessen, und ich glaube, da sind manche Leute, ich sage es jetzt böse, ein bisschen naiv, Headhunter sehen sehr viele spannende, außerordentliche Lebensläufe. Mhm. Das heißt, die Latte wird höher, je länger man das macht natürlich auch. Ne? Man sieht wahnsinnig internationale Leute mit tollen Abschlüssen, mit tollen Jobs, die befördert worden sind, die was weiß ich alles.
Also bitte nicht glauben, ich bin die Einzige, der oder die Krösus und Beste. Mhm. Und so. Und was sind die Do's? Also hast du schon ein bisschen auch indirekt gesagt, ne? Also Beziehung aufbauen, ja, auch über längere Zeit, auch so ein bisschen sich rein zu versetzen. Ist das jetzt ein Win-Win für beide Menschen, genau, oder eben nicht? Genau,
was könnte die oder den interessieren? Was könnte der brauchen? Habe ich vielleicht auch mal einen Job zu vergeben? Ne? So.
Wie bereite ich mich vor auf ein Gespräch mit dir? Was sollte ich mir überlegen?
Je besser du dich kennst, umso besser bist du vorbereitet, zumindest bei mir. Und was natürlich toll ist, wenn die Leute, wenn man merkt, und das habe ich erstaunlich oft, dass die Leute sich schon auf das Profil vorbereitet haben, wenn wir über ein konkretes Profil sprechen. Und das schon auch so ein bisschen abgeglichen haben. Wo können sie einen Haken dran machen? Wo haben sie vielleicht ein Fragezeichen?
Also wirklich auch sich damit auseinandersetzen, worum geht es denn eigentlich? Ne?
Ja. Und vielleicht auch mit dem Headhunter wirklich so ein Sparring machen. Das habe ich nicht, davon habe ich vielleicht nicht genug. Wie meinen Sie? Reicht das trotzdem oder so?
Und wahrscheinlich nicht lügen.
Das gar nicht.
Auch nicht beim Gehalt. Auch nicht beim Gehalt.
Beim Gehalt gar nicht. Kommt so raus. Ist bei uns auch schwierig, weil bei uns musst du es angeben.
Da muss man sagen, wie viel man jetzt verdient.
Wirklich, ja. So ungefähr zumindest, oder du musst mir zumindest sagen, wofür springst du? Also, was willst du verdienen? Dein Total Cash. Wenn ich das nicht weiß, wird es eh schwierig.
Und da einfach auch realistisch bleiben wahrscheinlich.
Ja, also jetzt muss man ja mal sagen, ich weiß natürlich so ungefähr, wo die Leute liegen.
Ja.
Natürlich gibt es eine Range, ja. Einer liegt vielleicht bei 250 und der andere bei 300.
Oder, ja,
500. Aber es ist nicht ein, es ist nicht ein Range zwischen 100 und 500. Das wäre merkwürdig.
Ja, das ist, weil das mit dem Gehalt ist ja auch immer ein spannendes,
ja, nicht
ne?
ein spannendes kommt alles Spiel. Raus. Und Täter, die das schon lange machen, die kennen auch die Gehälter ganz gut. Also da wird man sagen, was auch gar nicht gut ist, wenn ich heute 100 verdiene und ich will aber 200 verdienen als nächstes. Ich meine, das wollen wir alle.
Ja.
Aber das ist auch unrealistisch.
Das ist als Side Note, aber ich finde das total interessant, weil diese Zahlen ja so ankern. Ne? Also wenn man einmal, ich hatte immer das große Glück, dass ich ja in England gearbeitet habe und habe da das große Glück gehabt, dass nicht mein Alter berücksichtigt wurde, sondern zum Beispiel meine Berufserfahrung. Genau. Und dadurch, dass ich ja parallel studiert und gearbeitet hatte, hatte ich einfach relativ viel.
Ja.
Also ich habe immer recht gut verdient. Nur es ist ja nicht immer so. Ne? Du hast ja auch manchmal, wenn du Mitarbeiter führst und Mitarbeiterinnen, dann hast du ja bestimmte Gehaltslevel, die ziehen sich dann so durch.
Genau.
Da ist jemand schon von Anfang an also geringer bezahlt, ja, am unteren Ende, und dann werden immer nur die Löcher gestopft.
Genau.
Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Also ich denke, so dieses nach unten ankern, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat eine Zahl nennt, die eigentlich viel niedriger ist, wie das, was das Stellenprofil hergeben würde, wie gehst du damit um? Oder
naja,
wo ist da der Konflikt vielleicht auch?
Also das viel niedriger, da freut sich natürlich mein Kunde. Man muss dann wirklich immer schauen, es ist schon ein Indiz, dass die Leute meistens nicht Senior genug sind. Das heißt, man muss dann schon nochmal ganz genau gucken. Es gibt aber auch, also wir hatten auch schon Jobs, wo die Unterschiede zwischen den Kandidaten wirklich auch riesig waren.
Wirklich?
Ja, je nach Branche und Unternehmen.
Ja.
Das gibt es schon.
Ja.
Aber eigentlich ist es ein Indiz oder so ein Punkt, wo man nochmal drauf gucken muss.
Das finde ich ja, ich finde es toll, dass wir so ein heikles Thema ansprechen können wie
ja,
das.
Ja, es ist ja also Gehalt wirklich, ist auch wichtig.
Gehalt
das,
ist das wichtig.
Das beschäftigt auch viele Leute. Ich habe es jetzt in einigen Interviews erlebt. Deshalb ist es gut, dass du es noch mit reinnimmst hier. Es ist ein Thema, wo die Leute viele Fragen haben.
Ja, und es gibt ja auch so viele Angebote wie Sand am Meer, ne? Gehaltsverhandlungen besser führen und so. Dabei finde ich, eigentlich ist es so das authentische Sein und ein realistisches Gefühl auch dafür zu haben, was sozusagen mein Marktwert ist. Und das finde ich auch schade, wenn das euch sozusagen übergestülpt wird. Weil eigentlich muss ich, wenn ich bewusst, wie du am Anfang gesagt hast, meine Karriere plane, mich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, zu schauen, wo liegt mein Markt und was ist möglich. Ja, ja. Und es ist ja dann auch, und was mir da auch oft auffällt im Coaching ist, dass den Menschen oft auch die Kreativität fehlt. Es geht oft so um diese absolute Zahl. Dabei finde ich es viel eleganter zu sagen, okay, ich verdiene vielleicht 20.000 Euro weniger. Ja. Dafür zahlt ihr mir den St. Gallen Master oder den Harvard genau. irgendwas.
Weiterbildung, super.
Weiterbildung oder, ja. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, so ein Paket zu schnüren.
Ja, oder es gibt heute viele Leute, die sagen, du, dann arbeite ich weniger eben. Ja, arbeite eben nur 70-80%. Auch das gibt es ja viel. Ja. Und das wird noch zunehmen.
Ja, das glaube ich
auch. Das erleben wir jetzt schon. Verdiene ich weniger. Dafür habe ich aber eine 4-Tage-Woche. Also da gibt es genügend Menschen, die heute in diese Richtung gehen wollen. Oder wie du sagst, eben andere Incentives.
Ja, dann schaue ich mal. Was ich als letzte Frage oder was ich vielleicht als letzten Kommentar mitgeben möchte, ist, wenn man sich also mit Stephanie Schorb trifft, ist die erste Frage, meine Einstiegsfrage bezieht sich auf ihre Motivation, schreibst du. Warum sitzen wir überhaupt hier? Deine zweite Frage sagst du, wie sind sie das geworden, was sie heute sind? Die ist ja genial, aber total gemein.
Ja, die ist nicht gemein. Ich finde sie selber auch richtig schwierig.
Die ist echt schwierig.
Mir hat sie nämlich neulich jemand so gestellt, so ein bisschen abgewandelt. Und ich habe selber gemerkt, die ist echt schwer.
Wo gehst du dahin?
Was sage ich jetzt? Und man kann ja Ästchen, Hölzchen, Stöckchen.
Absolut.
Und man kann natürlich sehr karg antworten. Mhm. Und da, aber wie du antwortest, merkt man
sagt
ja schon ganz
viel.
Ne? Erzählt dann einer von seiner frühesten Kindheit? Oder sagt er, naja, ich bin in Mannheim geboren, habe BWL studiert und dann bin ich eingestiegen bei XYZ.
Ja, klar.
Sagt ganz viel über dich.
Ja, geniale Frage. Ich werde sie mir borgen, wenn ich da.
Natürlich.
Liebe Dali, hast du noch eine Frage zum Abschluss? Liegt dir etwas, Dali studiert im Moment noch, liegt dir irgendwas am Herzen für deine Karriere, für deine Zukunft?
Ich glaube, zurzeit überlege ich am meisten, wie ich mehrere unterschiedliche Jobs vielleicht mitkombinieren kann. Und das ist eine Sache, die ich nicht sehr oft gesehen habe in meiner Umgebung, dass man zum Beispiel 2-3 unterschiedliche Jobs aber gleichzeitig machen möchte, die auch in unterschiedlichen Branchen, also die wirklich nichts zu tun haben miteinander.
Total. Kann ich aber gut was mit anfangen.
Ja.
Ja, total. Und hast du ein Beispiel mal, was könnten das für 2 Jobs sein, die du...
Also ich mache zurzeit eben so digitales Marketing mit Social Media und unterschiedliche Sachen in dem Bereich und studiere gleichzeitig auch transkulturelle Kommunikation.
Wow.
Und da würde ich gerne in der Zukunft vielleicht neben Marketing auch so etwas machen wie Mediation für Unternehmen eigentlich. Also das überlege ich mir in den letzten Monaten und ich weiß nicht, wie sich das kombinieren lässt, weil normalerweise, also ich bin in so einer Familie aufgewachsen, wo man einen Job hat, fix und...
Genau, und nur den.
Genau, und das macht man bis man...
Aber ich glaube, das ist die Zukunft, dass man mehrere Jobs hat, dass man vormittags Social Media macht und nachmittags Mediation.
Genau.
Ich könnte mir das gut vorstellen.
Das machst du doch eigentlich auch.
Ja, ich glaube, also wir alle machen verschiedene Rollen. Ja, also ich brauche das zum Beispiel.
Ja.
Also ich bin in einer Rolle alleine nicht glücklich.
Ja, das verstehe ich.
Ich glaube, das wäre ich auch nicht. Und deshalb überlege ich das. Nur ich kannte, also jetzt kenne ich euch so, aber
Naja, du darfst nicht vergessen, genau, wir haben halt wieder unser eigenes Unternehmen. Da kann man halt, ist genau. Natürlich viel möglich. Ne? Also ansonsten sind wir Menschen natürlich schon immer in diesen Schubladen und Kästchen schon unterwegs. Ne? Also wir wollen immer gerne einmal Marketing, immer Marketing, einmal HR, immer HR.
Das auf jeden Fall studieren, was du später dann arbeitest. Ne? Ja. Das ist so fad.
Na, das also, glaube ich ja gar nicht. Also das ich wird auch gar nicht mehr funktionieren.
Ja, es macht doch auch...
Das ist, glaube ich, schon sehr in Bewegung, Gott sei Dank.
Ja. Also ich danke dir sehr für die Großzügigkeit deiner Zeit.
Ich danke euch für das spannende Gespräch.
In unserem Gespräch. Es ist sehr, sehr spannend, glaube ich. Und was nochmal rauskam, ist, du wirst nicht einfach so gefunden, sondern es braucht für Menschen, die wirklich vorhaben, in ihrer Karriere etwas zu verändern oder sich weiterzuentwickeln, schon ein Stück weit eine Planung. Mhm. Und das Zweite, was ich gehört habe, ist, wie wichtig es ist, sich wirklich auch selbst zu kennen. Mhm. Und sich selbst gut einschätzen zu können. Und dann ein Händchen dafür zu haben, um an Menschen wie dich zu gelangen, die wirklich nach Perlen tauchen und also diese Fähigkeit haben, auch so viel zwischen den Zeilen wahrzunehmen. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, liebe Stefanie.
Danke dir, danke euch.
Und ich
euch.
Danke euch auch
beide. Und ich danke euch fürs Zuhören. Dieses Mal einen deutschen Podcast von Magnolia Tree. Es war uns eine Freude. Wir öffnen damit die dritte Saison für unseren Podcast, fast am zweiten Jahrestag seit dem Launch. Wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir einige wirklich spannende Speaker und Speakerinnen für euch haben in der nächsten Saison und freuen uns, dass ihr uns zuhört. Lasst ein bisschen Liebe da und, und wir wünschen euch alles Gute.
You've been listening to the Inspiring Brave Leaders podcast by Magnolia Tree. This is Daliana Eliesh, the editor of the podcast. Feel free to reach us or visit our website for more bursts of inspiration around leadership. You can find a link for our website and our social media platforms in our bio. Thank you for tuning in.